HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
Denn Afghanistan ist ein bitteres Ende, ist eine schwere Niederlage.
Die Taliban müssen wissen, dass ohne internationale Hilfe und ohne Hilfe aus Europa dieses Land zusammenbrechen wird. Hier geht es nicht Anerkennung und nicht Anerkennung von Taliban. Es geht, wie bringen wir es fertig, international Millionen Menschen in Afghanistan zu helfen.
Das, was wir jetzt organisieren, ist humanitäre Hilfe. Und humanitäre Hilfe ist nie verbunden mit politischen Forderungen oder Voraussetzungen, weil sie dafür sorgen sollen, dass Menschen nicht verhungern.
Und dass wir für die Zukunft auch und gerade als Europäer eigenständiger werden, selbstständiger handeln können. Von dieser Fähigkeit hängt unsere Glaubwürdigkeit ab.
Europa kann nicht ein gutes Europa sein, wenn es gemessen wird an der Zahl von Flüchtlingen.
14 Millionen Menschen in diesem Land haben keinen gesicherten Zugang zu Nahrungsmitteln. Über 2 Millionen Kinder sind unterernährt.
Dann sind wir bereit, nicht nur humanitär zu helfen, denn es droht eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Wir sind auch bereit, wieder in die Entwicklungshilfe in Afghanistan einzusteigen.
Zwei Wochen ist der Abzug der USA aus Afghanistan nun her und allmählich scheint der Westen aus seinem schockartigen Trancezustand zu erwachen. Nach hastigen Rettungsmissionen folgt nun die Besinnung. So hat die UN-Geberkonferenz bereits am Montag Hilfsgelder für Afghanistan vereinbart und auch die Aufarbeitung dessen, was überhaupt passiert ist, die nimmt Fahrt auf und gleichzeitig wird in die Zukunft geblickt. Denn eins scheint klar, der Abzug aus Afghanistan verändert die Weltordnung. Wie gehen wir mit der zunehmenden Flüchtlingsbewegung um? Wie sieht eine Verteidigungspolitik aus, wenn die USA nicht mehr Weltpolizei sein wollen? Welche Begehrlichkeiten weckt das Machtvakuum in Afghanistan und bei wem? Unsere Tagausgabe heute heißt Neu sortiert, Bündnisfragen nach dem Afghanistan-Abzug. Wir wollen in dieser Sendung heute mal ganz bewusst die europäische und auch deutsche Perspektive auf das Desaster in Afghanistan einnehmen. Das geht aber ganz sicher nicht, ohne einen Blick nach Afghanistan zu werfen. Das Land steht kurz vor einer humanitären Katastrophe. Vielleicht steckt es mittendrin. Tankred Stöbe ist Arzt, er arbeitet als Internist in einem Berliner Krankenhaus, aber rund 3 Monate im Jahr nicht. Dann bereist er mit Ärzte ohne Grenzen die Welt und rettet dort Menschenleben, wo Hilfe am dringendsten nötig ist. Vor ziemlich genau 3 Wochen haben wir schon einmal mit ihm gesprochen, da stand er kurz vor der Abreise. Nun ist er seit einiger Zeit dort, in Afghanistan, in der Stadt Herat. Hallo Herr Stöbe.
Schönen guten Tag, Herr Alt.
Herr Stöbe, wie Afghanistan aus deutscher Sicht aussieht, das können wir täglich im Fernsehen beobachten. Wie sieht das Afghanistan aus, in dem Sie aktuell jeden Tag aufwachen?
Ja, es ist noch ein warmer Spätsommer hier und relativ ruhig. Die Fahrt durch die Straßen hier und wir bewegen uns weiterhin sehr limitiert, nur zwischen unserem Office, unserem Wohnhaus und den Kliniken. Also wir versuchen das wenigstens auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren, aber die Stadt scheint ganz gut zu funktionieren. Die Märkte sind voll. Das Problem ist eher auf den zweiten Blick. Die Menschen haben das Geld nicht mehr, um sich auch Lebensmittel zu kaufen. Und besonders die Gesundheitsversorgung, die macht uns große Sorgen, weil dort praktisch die gesamte Infrastruktur zusammenbricht. Gerade die afghanische Gesundheitsversorgung war auch in den letzten Jahren immer schon am internationalen Tropf hängend. Und der ist jetzt abgestellt worden. Insofern gibt es kaum noch Organisationen oder auch das Krankenhaus hier im Ort oder in der Stadt, die noch funktionieren.
Aber es gibt Ärzte ohne Grenzen, es gibt Sie. Wie müssen wir uns einen Arbeitstag von Ihnen dort vorstellen?
Ja, wir haben hier 3 Projekte im Moment. Das ist einmal, dass wir uns um die Binnenvertriebenen kümmern. Also wir unterscheiden ja die Flüchtlinge, die eine Landesgrenze überschreiten, gegenüber den Binnenflüchtlingen, die innerhalb des Landes Schutz suchen. Und da leben an den Stadträndern der Stadt rund 70.000 Menschen aus anderen Distrikten von Afghanistan, die dort vertrieben wurden wegen der Kämpfe, aber auch, weil sie dort nichts mehr an Lebensgrundlage hat. Die Dürren, die ausfallenden Ernten haben dort die Lebensgrundlage entzogen. Und diese Menschen sind absolut abhängig von Hilfe. Und wir sehen etwa 400 Patienten jeden Tag in unserer Klinik, die dann mit Durchfallerkrankungen, Atemwegserkrankungen zu uns kommen. Das Zweite ist, dass wir uns hier um schwer mangelernährte Kleinkinder kümmern. Das ist eben Teil dieses Regionalkrankenhauses in der Stadt, wo wir eine 40-Betten-Station haben und dort Kinder bis 5 Jahren aufnehmen, die eben nicht leicht oder mittel, sondern nur schwer mangelernährt sind. Und gestern war ich dabei, wie ein 18 Monate jähriger Junge gebracht wurde, der war so abgemagert, dass er zurück auf sein Geburtsgewicht reduziert war und wirklich nur noch Haut und Knochen war. Wir hatten es schwer, da überhaupt einen venösen Zugang zu finden, weil er so auch Flüssigkeit verloren hatte. Er hatte 10 Tage Durchfall und Erbrechen jetzt gehabt und war also wirklich auf die letzte Sekunde gekommen. Wir haben dann Zugang gelegt, haben auch gleich eine Magensonde gelegt, um dort erstmal Flüssigkeit auch darüber zu geben, weil er so erschöpft war, dass er gar nicht mehr selber essen oder trinken konnte. Und ja, im Moment sind wir so überlaufen, wir müssen jedes Bett 2- bis 3-fach überbelegen. Unsere Ärztinnen und Pflegenden arbeiten Tag und Nacht. Die haben seit Monaten keinen Urlaub oder keinen freien Tag mehr gehabt, auch nicht am Wochenende, weil einfach so viel im Moment zu tun ist. Ja, das Dritte und über alledem ist eben auch hier die Pandemie ein Thema. Wir sind die Einzigen, die hier überhaupt in Afghanistan eine Covid-Klinik betreiben können. Wir stehen hier im Moment, das ist die gute Nachricht, zwischen der dritten, aber wir wissen schon vor Beginn der vierten Welle, weil hier eben all das, was wir kennen, also Information, Impfmöglichkeiten, Sauerstoffversorgung, Beatmungsplätze, das gibt es hier in dem Maße nicht. Das heißt, auch eine vierte und dann eine fünfte Welle werden genauso ungehemmt durch dieses Land ziehen und darauf versuchen wir uns vorzubereiten.
Viele Ausländer haben das Land inzwischen verlassen. Viele wollen das möglichst bald tun. Wie sicher können Sie und Ihre Organisation denn vor Ort überhaupt arbeiten?
Ja, es ist nicht alles schlimmer geworden. Wir dürfen nicht vergessen, die letzten 20 Jahre waren für die Afghanen furchtbar. Gerade auch auf dem Lande waren immer wieder Kampfhandlungen. Viele Zivilisten sind ums Leben gekommen. Die medizinische Versorgung war schon auch in den letzten 20 Jahren furchtbar. Also ist das Narrativ, es waren jetzt 20 gute Jahre und jetzt wird es schlimm, greift die Realität nicht. Im Gegenteil, im Moment ist die Sicherheit besser. Es gibt ja keine Kampfparteien mehr. Das heißt, Menschen können sich wieder leichter im Land bewegen. Deshalb können auch Kranke aus entlegeneren Bezirken jetzt zu uns in die Kliniken kommen. Aber es ist eine große Unsicherheit da. Einmal, das sehen wir auch unter unseren 230 Kolleginnen und Kollegen allein hier in Herat. Die haben täglich Fragen, wie es weitergeht. Können sie ihre Kinder noch zur Schule bringen? Vor allem natürlich die Mädchen, die Schülerinnen. Da ist es unklar, wie es weitergehen wird. Also es ist eine große Unsicherheit politisch, aber auch medizinisch. Milliarden von Hilfsgeldern sind gestrichen worden. Es ist unklar, ob die Gesundheitsversorgung weiter funktioniert. Im Moment wird spekuliert, werden die Tage gezählt? Geht es noch Tage oder Wochen, bis nichts mehr da ist? Also insofern sind wir hier als Ärzte ohne Grenzen ein bisschen, ich will nicht sagen privilegiert, weil das passt nicht so ganz, aber wir sind ja 100% privat finanziert in Afghanistan. Deshalb können wir auch unsere Gehälter weiter bezahlen und können so eine kleine Oase bilden für die Patienten, aber auch für unsere Mitarbeitenden.
Solche Hilfsgelder, wie Sie sie gerade angesprochen haben, wurden just am Montag jetzt durch die Geberkonferenz beschlossen. Wie können diese Hilfsgelder helfen? Wo sollten die sinnvoll eingesetzt werden, um humanitäre Hilfe zu leisten?
Ja, und das wird tatsächlich eine Herausforderung sein. Bisher sind die meisten Projekte ja auch über eine staatliche Hilfe gegangen. Diese staatlichen Strukturen, die sind im Moment noch nicht etabliert. Also die neuen Machthaber, die sind immer noch dabei, glaube ich, ihre neue Machtfülle irgendwie zu verstehen und zu organisieren. Es gibt auch immer noch keinen Gesundheitsminister, das besorgt uns. Und insofern wäre es wichtig, dass tatsächlich diese Hilfe direkt zu den Menschen kommt. Das sagen wir immer oder das sagt auch jeder. Das ist immer, es ist schon fast floskelhaft. Ja, also das ist, glaube ich, im Moment schwierig, weil es tatsächlich wenig Akteure vor Ort gibt. Also da ja ist dringend sind Lösungen zu suchen. Wir selber durch unsere Unabhängigkeit müssen da jetzt nicht so besorgt sein, aber wir erleben ja die Effekte. Wenn alle anderen Kliniken dicht machen, dann sehen wir noch mehr Patienten bei uns. Jetzt kommt der Herbst, der Winter, wir rechnen mit neuer Covid-Pandemiewelle, wir rechnen mit anderen Atemwegserkrankungen. Also gleichzeitig steigen die Preise, die Menschen haben keine Gehälter mehr. Ich habe hier mit einem Arzt gesprochen, der seit 2 Monaten kein Gehalt mehr hat, macht trotzdem Überstunden, arbeitet zusätzlich in einer privaten Klinik, um ein bisschen was zu verdienen. Also die Situation ist schon sehr, sehr angespannt.
Mittel- bis langfristig wäre es natürlich sehr wünschenswert, dass die Hilfsgelder nicht nur sofort bei den Menschen ankommen müssten, sondern Afghanistan vielleicht eine Gesundheitsversorgung hätte, eine Infrastruktur, wo sowas dann auch flächendeckend strukturiert und organisiert werden könnte. Wie weit ist Afghanistan aus Ihrer Sicht davon weg oder halten Sie das für realistisch, dass das bald passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Antwort ist sehr, sehr schwierig, weil das Land ist jetzt wirklich 40 Jahre mehr oder weniger im Bürgerkriegsstatus gewesen. Das heißt, grundsätzliche Strukturen funktionieren kaum. Ich habe mir hier die Kinderheilkunde angeguckt im Krankenhaus, die Hygiene dort, die mangelnde Versorgung. Da gibt es praktisch auch keine Pflegenden und Ärzte mehr. Also es sind die Mütter, die eigenen Kinder dort versorgen. Also das sind Situationen, die wollen wir uns eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Ich hab lange nicht mehr auch so eine schwierige Situation gesehen. Wir versuchen da jetzt auch zu helfen. Also strukturell jetzt mal allein, und das ist ja mein Gebiet hier, wo ich mich fokussiere, auf die Medizin, das sind schon gewaltige Herausforderungen, nicht nur jetzt für die nächsten Wochen, sondern auch Jahre. Und ich glaube nicht, dass es Afghanistan aus eigener Kraft schaffen kann. Dafür ist einfach das Land zu ausgeblutet. Und jetzt geht es darum, wirklich kluge, gute Konzepte zu entwickeln, wie diesem Land geholfen werden kann, möglichst unpolitisch. Ich glaube nicht, dass es fair wäre. Und wir sind trotz dieser jetzt neueren Versprechungen, sind wir lange noch nicht da, wo wir jetzt noch vor Monaten vielleicht waren. Also wir sollten nicht die politischen Unzufriedenheiten, die in der Welt bezüglich der neuen Machthaber sind, auf dem Rücken der Afghanen austragen. Das wäre zynisch. Aber wie es genau zu organisieren ist, ich glaube, das sind die großen offenen Fragen.
Das sagt Tankred Stöbe, der als Arzt bei Ärzte ohne Grenzen aktuell in Afghanistan arbeitet. Vielen Dank für Ihre Eindrücke. Eindrücke, die deutlich machen, die Not der Afghaninnen und Afghanen ist gewaltig, ganz unabhängig von politischen Machtgefügen, unabhängig davon, wer wie und warum in Afghanistan welche Motive verfolgt, ganz unabhängig davon, was Europa nun für Schlüsse aus dem Afghanistan-Abzug und das eher theoretischerweise bislang eben nicht unabhängig machen können, wir uns von dem Leid, das in Afghanistan herrscht. Und so wurde am Montag bei der UN-Geberkonferenz mit Summen an Hilfsgeldern hantiert, die so jetzt vielleicht niemand vorher erwartet hätte. Mehr als 1 Milliarde US-Dollar sind es geworden. Katrin Hondel berichtet.
UN-Generalsekretär Guterres sprach von einem Quantensprung.
In any case, it represents a quantum leap.
Einem Quantensprung für das finanzielle Engagement der Welt für die Menschen in Afghanistan.
Towards the Afghan people.
Der UN-Generalsekretär nannte keine detaillierte Aufstellung der von den Geberländern zugesagten Beträge. Unter anderem versprachen die USA knapp 64 Millionen Dollar, die Schweiz umgerechnet 30 Millionen Euro und Deutschland gehörte in Genf zu den Top-Geldgebern. Bundesaußenminister Maas sagte bei der UN-Konferenz, Deutschland habe die humanitäre Hilfe für Afghanistan bereits um 100 Millionen Euro aufgestockt und es sei geplant, weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.
Wenn sich alle so beteiligen, wie das Deutschland jetzt ja schon getan hat, glaube ich, wäre das gut für die Menschen in Afghanistan. Wir sind jetzt dabei, insbesondere mit den Vereinten Nationen darüber zu sprechen, wofür das Geld genau zur Verfügung gestellt werden kann. Wir sprechen im Übrigen auch mit den Nachbarländern, mit Tadschikistan, Usbekistan, mit Pakistan, Turkmenistan, wie man dort helfen kann für den Fall, dass dort Flüchtlinge sich hinbewegen werden. Also wir befinden uns in vielen Abstimmungsgesprächen, wo dieses Geld hingeht.
So Bundesaußenminister Maas am Rande der Konferenz. Klar ist, dass das Geld über UN-Hilfsorganisationen wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und das Welternährungsprogramm, aber auch das Internationale Rote Kreuz direkt zu den Menschen in Afghanistan gelangen soll. Im Plenum der UN-Konferenz forderte Maas die Taliban-Führer auf, die Sicherheit der humanitären Helferinnen und Helfer zu gewährleisten. Über diese technischen Fragen müsse mit den Taliban gesprochen werden, denn es gehe jetzt zuallererst darum, Menschen vor dem Hungertod zu retten, so Maas.
Das, was wir jetzt organisieren, ist humanitäre Hilfe. Und humanitäre Hilfe ist nie verbunden mit politischen Forderungen oder Voraussetzungen, weil sie dafür sorgen sollen, dass Menschen nicht verhungern. Und das ist nicht davon abhängig, wie man sich politisch verhält. Das ist immer und überall so. Und das ist auch richtig so. Und darum geht es jetzt in einem ersten Schritt, ob es darüber hinausgehende Zusammenarbeit geben wird, etwa in der Entwicklungszusammenarbeit. Das wird davon abhängen, ob die Taliban bereit sind, die Erwartungen, die die internationale Staatengemeinschaft hat, auch zu berücksichtigen oder nicht.
Und diese Erwartungen wurden bei der Geberkonferenz in Genf einmal mehr klar formuliert. Die Taliban müssten grundlegende Menschenrechte achten. Afghanistan dürfe nie wieder zu einem Ort werden, von dem aus Terrorismus die Welt bedroht. Auch die Vereinigten Staaten haben in Genf Forderungen gestellt im Zusammenhang mit der humanitären Hilfe. Die Taliban müssten schriftliche Verpflichtungen liefern mit Blick auf die Rechte von Hilfsorganisationen, Frauen und Minderheiten, so die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Worte reichen nicht, wir müssen Taten sehen, sagte sie. Er glaube, so UN-Generalsekretär Guterres, dass es sehr wichtig ist, die Taliban in die Pflicht zu nehmen, mit Blick auf alles, was für die Weltgemeinschaft wichtig ist, seien es Terrorismus, Menschenrechte, Drogenhandel oder die Regierungsbildung. Die aktuelle Taliban-Übergangsregierung jedenfalls, in der weder Frauen noch ethnische Minderheiten vertreten sind, sei, so sagte Bundesaußenminister Maas in Genf, nicht das richtige Signal gewesen für internationale Zusammenarbeit.
Der Westen schickt Geld nach Afghanistan. Geld, das möglichst direkt bei den Menschen dort ankommt. Geld, das kein Zeichen für eine Annäherung an die Taliban sein soll. Das müssten sie sich durch ihre Taten verdienen, wie wir gerade von Außenminister Maas gehört haben. Und einige dieser Taten der Taliban, die kennen wir schon. Von 1996 bis 2001 waren sie schon einmal an der Macht in Afghanistan. Taten damals unter anderem Zerstörungen von Archiven, Plünderungen von Museen und Kulturverbote. Musik zum Beispiel war verboten. Und auch als sie vor wenigen Wochen in Kabul einzogen, wurden die Lautsprecher stumm geschaltet. Wir wollen in dieser Sendung Musik Gehör verschaffen, die es in Afghanistan derzeit sehr schwer hat. Musik eines Orchesters der einzigen Musikschule in Kabul. Es heißt Sura und ist ein reines Frauenorchester. Neu sortiert, Bündnisfragen nach dem Afghanistan-Abzug. Darum geht es bei uns heute im Tag. Denn Bündnisse sind das, was dringend gefragt scheint dieser Tage. In Europa hat sich ein solches eher loses Bündnis geschlossen. Die Regierungschefs von Österreich, Tschechien und der Slowakei haben sich bei einem Treffen vor die Presse gestellt und verkündet, wir wollen keine afghanischen Flüchtlinge. Stattdessen solle die EU den Menschen helfen, in ihrer Heimat zu bleiben. Doch dafür scheint es fast zu spät. Mehr als 2 Millionen Afghaninnen und Afghanen sind bereits in die Nachbarländer geflüchtet. Viele versuchen es über den Iran in die Türkei, die meisten von ihnen vergeblich. Christian Buttgereit berichtet davon.
Was in Deutschland das Mantra 2015 darf sich nicht wiederholen ist, lautet beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Die Türkei ist nicht gezwungen, zum Flüchtlingslager Europas zu werden.
Eine Botschaft, die die türkische Regierung derzeit mit Worten und Taten untermauert. Letzteres ist wörtlich zu nehmen, denn an der Grenze zu Iran, über die bisher die afghanischen Flüchtlinge überwiegend kamen, wird eine Mauer gebaut. Dort, wo die Grenzmauer schon steht, wie etwa bei Chaldiran in der Provinz Van, patrouillieren schwere gepanzerte Fahrzeuge entlang der 3 Meter hohen Absicherung aus Beton. Fast 300 Kilometer der 534 Kilometer langen Grenze will die Türkei durch eine Mauer sichern. Nach offiziellen Angaben ist die Hälfte bereits fertig. Bisher war es relativ einfach, Migranten von der iranischen auf die türkische Seite zu bringen, sagt einer der Menschenschmuggler, der sich gemeinsam mit einigen afghanischen Frauen und Männern in einem Haus in der Provinzstadt Van versteckt.
Die iranischen Polizisten nehmen Geld von uns. Wir bezahlen sie, damit die Leute über die Grenze können. In der Türkei nehmen manche Polizisten Geld, manche aber nicht und schicken die Leute zurück. Wir schicken sie dann erneut über die Grenze. Irgendwann klappt es schon.
Das hat auch dem jungen Afghanen Davud und seiner Familie den Grenzübertritt ermöglicht. Nach einer beschwerlichen und gefährlichen Reise zu Fuß und in Lieferwagen ging es zunächst in ein Bergdorf im Grenzgebiet.
Gegen 1 Uhr nachts haben sie uns aus der Unterkunft geholt und gesagt, los, es geht weiter. Der Fahrer ist wie verrückt gefahren und hat einen Unfall gebaut. Dann haben sie uns einfach ausgesetzt und gesagt, wir müssen jetzt weiterlaufen. Sie sammeln uns dann irgendwann wieder ein.
Damit ist es nun offiziell vorbei. Das iranische Innenministerium wies die Grenzschützer an, niemanden mehr in die Türkei zu lassen. Stattdessen sollen Flüchtende aus Afghanistan in Pufferzonen an 3 Grenzübergängen gesammelt und versorgt werden. Von dort könnten sie auch leichter in ihr Heimatland zurückkehren, so ein Sprecher des Innenministeriums. Das könnte ein Grund sein, warum derzeit kaum Flüchtlinge aus Afghanistan auf dem Landweg über Iran in der Türkei ankommen. Die 19-jährige Syrea hat Afghanistan vor 3 Monaten gemeinsam mit ihrer Schwester und ihren Neffen und Nichten verlassen. Zunächst ging es nach Pakistan, dann durch Iran und schließlich in die Türkei.
Es gibt keine Sicherheit in Afghanistan und die Lebensbedingungen sind schlecht, vor allem für uns Frauen.
Die Taliban seien noch nicht in ihrem Dorf in der Provinz Herat angekommen, aber sie seien sehr nah gewesen, sagt Syrea. Sie ist ledig und hat im 3. Semester Physik studiert. Der Mann ihrer Schwester sei bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Für die beiden Frauen mit den 5 Kindern sei die Flucht in die Türkei sehr beschwerlich gewesen.
Wir mussten sehr viel laufen, bergauf und bergab. Es gab manchmal nichts zu essen und kein Wasser.
Syrea und ihre Begleiter wurden von türkischen Grenzschützern aufgegriffen. Mittlerweile sitzen sie seit 17 Tagen im ostanatolischen Van in einem von landesweit 25 Abschiebezentren. Mit einem 6 Meter hohen Zaun, vergitterten Fenstern und stählernen Zellentüren nichts anderes als ein Gefängnis. Kofinanziert von der Europäischen Union. Bisher wurden die Geflüchteten von hier schnell abgeschoben. Doch das geht im Fall von Afghanistan zurzeit nicht. Noch sei reichlich Platz, sagt der Direktor des Abschiebezentrums. Wie viele im Moment dort sind, will er nicht sagen. Augenscheinlich aber nicht besonders viele. Für Syrea und die anderen ist völlig ungewiss, wie lange sie dort bleiben müssen. Die junge Frau sagt, zurück nach Afghanistan wolle sie auf keinen Fall.
Wir sind dem Krieg entkommen und wir wünschen uns nichts mehr als ein sicheres Leben. Von mir aus ein einfaches Leben, aber einen sicheren Platz für meine Schwester, meine Nichten und Neffen und für mich.
Christian Buttgereit berichtete über die Situation afghanischer Flüchtlinge, die es inzwischen kaum bis gar nicht mehr in die Türkei schaffen. Die Türkei ist nur eines von vielen Ländern, in die Afghaninnen und Afghanen momentan flüchten, aber ein aus europäischer und deutscher Sicht sehr wichtiges. Und weil wir in dieser Sendung heute die Bündnisfrage stellen, bleiben wir mal bei der Türkei. Auch mit ihr ist Europa nämlich ein Bündnis eingegangen. Es ging um eine Rahmenvereinbarung zu syrischen Geflüchteten. Sehr vereinfacht gesagt bedeutet sie, die Türkei behält die Flüchtlinge bei sich im Land, die EU gibt ihr dafür Geld. An dieser Rahmenvereinbarung beteiligt war damals die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Gerald Knaus ist Migrationsforscher und der Leiter dieser Denkfabrik. Hallo, Herr Knaus.
Hallo, guten Tag.
Herr Knaus, ich erwische Sie gerade in der Türkei. Was machen Sie dort?
Also ich hatte hier gerade einige Treffen mit türkischen Offiziellen, mit europäischen Offiziellen. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten über EU und Türkei Migrationszusammenarbeit. Alles natürlich vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrisen in der Türkei, in Syrien und in Afghanistan.
Und welche neuen Erkenntnisse gibt es aktuell zu Afghanistan? Einige versuchen es ja, wie wir auch gerade im Beitrag gehört haben, in die Türkei zu kommen, mehr oder minder vergeblich.
Also wir haben hier, die Türkei ist immer noch das Land mit den allermeisten Flüchtlingen der Welt seit 2014. Fast 5% der Bevölkerung sind Flüchtlinge oder Asylsuchende. Und wir haben hier einen Umschwung in der Stimmung. Die Opposition benutzt seit einigen Wochen ganz besonders intensiv vor dem Hintergrund der Ereignisse in Afghanistan das Flüchtlingsthema, um die Regierung und auch den Präsidenten in die Enge zu treiben. Das Argument, das man hier von der Opposition in den sozialen Medien hört, dass auch manche der Anhänger der Partei von Präsident Erdogan, die sind dafür empfänglich, ist, dass die Türkei schon viel zu viele Flüchtlinge aufgenommen hat, dass die möglichst schnell das Land verlassen sollen und dass auf gar keinen Fall neue Flüchtlinge kommen dürfen. Und das in der Innenpolitik der Türkei war in den letzten Jahren noch nicht so prominent wie jetzt und hat dazu geführt, dass die Türkei und auch die Regierung und die Institutionen an der Grenze zum Iran wirklich alles versuchen, um Menschen auch zum Teil durch Gewalt einfach zurückzustoßen.
Das ist vermutlich nicht ganz im Sinne der EU, die ja auch ein gewisses Bündnis mit der Türkei eingegangen ist, damals in Sachen syrischer Flüchtlinge. Was sagen Sie dann bei diesen Vorträgen, bei denen Sie momentan unterwegs sind? Wie sollte die Türkei damit und vor allem den afghanischen Flüchtlingen derzeit umgehen?
Was die Afghanen betrifft, ist vor allem eines wichtig, die Ängste in der EU, die manchmal geäußert wurden vor einer großen Zahl von Flüchtlingen, die über die Türkei in die EU kommen, die sind unbegründet. Das liegt nicht nur an den Türken, das liegt auch an den Iranern, an den Taliban, aber es kommen derzeit weniger Menschen irregulär aus dem Iran in die Türkei als etwa 2019. Das heißt, hier ist die Türkei eher als Partner gefragt, der in Afghanistan auch Kontakte hat, etwa wenn es darum geht, Afghanen, die wir aufnehmen wollen, möglichst aus Afghanistan herauszubringen. Da könnten uns die Türken vielleicht am Flughafen helfen oder auch als NATO-Partner in Gesprächen mit den Taliban, denn Die Afghanen, denen wir helfen wollen, die müssen wir proaktiv herausholen. Ja. Die werden es nicht von selbst schaffen.
Das wäre nämlich jetzt mein nächster Punkt gewesen. Man kann natürlich als EU sich jetzt zurücklehnen und sagen, ach, das ist ja irgendwie auch ganz gut, dass es nicht so viele sind wie 2015. Gut, dass die Grenze zwischen Iran und der Türkei so gut funktionieren, dass der Iran auch relativ rigide ist, wenn es darum geht, dass Afghanen überhaupt in den Iran reinkommen. Aber nichtsdestotrotz, im Iran sind diverse Schutzbedürftige, denen wir Schutz bieten wollen, denen wir bisweilen sogar die Einreise nach Deutschland schon versprochen haben, die aber ja, feststecken, weil auch Grenzen dicht sind. Also was müssen wir da tun? Nur auf die Türkei hoffen, dass die uns irgendwie unterstützen? Was muss passieren?
Nein, wir müssen als EU uns, und ich glaube tatsächlich, das ist ein Moment der Prüfung und der Glaubwürdigkeit für das gesamte globale Flüchtlingsschutzsystem. Denn wir haben in Afghanistan Menschen, denen viele Länder, Amerika, Kanada und auch Deutschland, zugesagt haben, dass wir sie aus begründeter Furcht vor Verfolgung retten und aufnehmen wollen. Jetzt geht es darum, wie schaffen wir das, ohne diese Menschen dazu zu zwingen, lebensgefährliche, mit Schmugglern organisierte Reisen zu machen. Da gibt es eben Beispiele in der Vergangenheit mit den vietnamesischen Bootsflüchtlingen, die wurden aus Nachbarländern aufgenommen, aber eben auch Verhandlungen mit dem kommunistischen Vietnam in den 70er und 80er Jahren, wo dann Menschen direkt ausreisen konnten, Hunderttausende, über 600.000 ließ das kommunistische Vietnam ausreisen, weil westliche Länder bereit waren, sie aufzunehmen. Und darum geht es jetzt auch. Klar zu sagen, diese Regierung, die nächste deutsche Regierung, wir fühlen uns verpflichtet für Afghanen, die aufgrund ihrer Kooperation mit uns oder aus anderen Gründen Schutz brauchen. Und wir arbeiten daran mit dem gleichen Nachdruck wie in den 80er Jahren mit Vietnam, diese Menschen aufzunehmen. Dazu brauchen wir jetzt eine Koalition. Wenn das gelingt, legale Wege zu schaffen, dann wäre das ein guter Schritt in Richtung eines funktionierenden Flüchtlingsschutzes. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir geschlossene Grenzen und keine legalen Wege. Das wäre dann das Ende des Flüchtlingsschutzgedanken.
Herr Knaus, nun gibt es ja eine Vielzahl von Menschen, die in Afghanistan schutzbedürftig sind, eine Vielzahl von Menschen, denen Deutschland Schutz zugesichert hat, auch aufgrund der Historie, weil es eine Zusammenarbeit gab, aber auch jene, die enorm gefährdet sind, ohne bislang etwas mit Deutschland zu tun gehabt zu haben. Wir stellen hier in dieser Sendung immer wieder diese Bündnisfrage. Was muss Deutschland und mit wem tun und wie, damit diese Menschen bei uns Schutz finden?
Ich glaube, da müsste man darüber nachdenken und darüber sprechen. Ist ein Land wie Deutschland bereit, diesen Menschen Schutz zu geben? Wir sind ja da nicht die, also Deutschland wäre nicht das einzige Land. Die USA, Kanada, Großbritannien, andere sagen das ja auch. Und hier eine Koalition zu organisieren, um Afghanen und Afghaninnen, die sich, weil sie für ein anderes Afghanistan eingetreten sind, jetzt in Gefahr befinden. Dafür brauchen wir die Flüchtlingskonvention. Und wenn es Wege gibt, die nicht zu zwingen, in die lebensgefährlichen, irregulären Grenzüberquerungen mit Schmugglern, dann wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Das wird Deutschland nicht alleine machen, aber es wird auch nicht die EU als Ganzes machen. Eine Koalition von Staaten sollte sich hier engagieren.
Sie nennen es Koalition, wir in dieser Sendung Bündnisse, auf deren Suche wir sind. Gerald Knaus war das, Migrationsforscher und Leiter der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Vielen Dank. Und das war noch einmal das Frauenorchester Zohra, das Herzstück der einzigen Musikschule in Kabul. Ein Projekt, das innerhalb von 10 Jahren 47 Konzerte weltweit möglich gemacht hat, unter anderem in Berlin. Davon ist Zohra aktuell so weit entfernt wie wahrscheinlich selten zuvor. Einer von sehr vielen Gründen dafür ist das Kulturverbot der Taliban, einer Terrorgruppe, die nun wieder die Macht in Afghanistan an sich gerissen hat und die vor knapp einer Woche ihre Übergangsregierung vorgestellt hat. Im Anschluss hat Udo Schmidt den folgenden Beitrag dazu erstellt.
Es soll eine Übergangsregierung sein, Übergang, um schnell die Regierungsgeschäfte aufzunehmen, wobei der Zeitraum dieses Übergangs nicht näher benannt wurde. Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Danken wir Gott, dass unser Land seine Freiheit zurückerlangt hat. Unser Land braucht jetzt vielfache Bemühungen, um die Wirtschaft zu stärken und den Menschen ihre Rechte zu gewährleisten. Deswegen stellt das Islamische Emirat jetzt ein Übergangskabinett vor, um wichtige Aufgaben sofort angehen zu können. 3 Wochen nach der Übernahme der Macht in Afghanistan durch die Taliban steht also fest, zumindest für den Übergang, Mullah Mohammed Hassan Akhund wird an der Spitze der Regierung stehen. Er war bereits Außenminister und Staatsoberhaupt der ersten Taliban-Herrschaft bis 2001. Abdul Ghani Baradar, Taliban-Mitbegründer, wird sein Stellvertreter. Baradar war in den vergangenen Tagen eigentlich als Regierungschef gehandelt worden. Er verbrachte 8 Jahre in pakistanischer Gefangenschaft. Er war auf Drängen des früheren US-Präsidenten Donald Trump freigelassen worden, um an den Verhandlungen in Doha teilzunehmen. Innenminister wird Sarajuddin Haqqani, Kopf des militanten Haqqani-Netzwerkes, das enge Bindungen zu Al-Qaida unterhält. Das Haqqani-Netzwerk wurde 2012 von den USA als Terrorgruppe eingestuft. Verteidigungsminister wird Mullah Yaqub, einer der Söhne des Taliban-Gründers Mullah Omar.
Wazlat Hazrat Nazimi ist deutsch-afghanische Journalistin und Leiterin der Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle in Bonn. Hallo Frau Hazrat Nazimi.
Guten Tag.
In der Sendung heute stellen wir uns die Frage nach möglichen Bündnissen, was Europa tun kann und mit wem, um in Afghanistan für so etwas wie Stabilität zu sorgen. Bis wir zu dieser Frage kommen, möchte ich aber zunächst mal mit Ihnen über die diversen Nachbarn Afghanistans sprechen, die alle für sich sehr unterschiedliche Motive haben oder zu haben scheinen. Beginnen wir mal mit China. Schon im Juli hat man davon lesen können, dass die Taliban China als Freund bezeichneten. China wiederum umgarnt die Taliban relativ intensiv. Was steckt dahinter?
Also was dahinter steckt, ist eigentlich das Prestigeprojekt Chinas, die neue Seidenstraße. Und sie möchten auf keinen Fall ihr Belt and Road Initiative gefährden. Also ihr größtes Ziel sind eigentlich wirtschaftliche Interessen, die sie verfolgen. Und da macht es ihnen auch nicht so viel aus, dann mal mit Islamisten zusammenzuarbeiten, obwohl sie gleichzeitig ja offiziell gegen Islamismus kämpfen, also inoffiziell begehen sie ja ein Genozid gegen die Uiguren. Von daher ist es ein Doppelspiel, was China da gerade betreibt.
Ja, zumal sie ja auch die Taliban beispielsweise aufgefordert haben, sich von Terrorgruppen zu distanzieren, wobei irgendwie völlig klar ist, die Taliban sind eine Terrorgruppe. Glauben Sie, dass die Taliban es schaffen, dem Anspruch da Chinas gerecht zu werden?
Also ich glaube, nach außen hin werden sie weiterhin so tun, als würden sie diese Bedingungen erfüllen, und China wird auch gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber schaffen werden sie es auf keinen Fall. Also wir wissen, dass sie weiterhin auch Verbindungen zu Al-Qaida haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie diese abbrechen lassen werden.
Eine ganz besondere Rolle spielt Pakistan, das ja seit jeher einen sehr intensiven Draht zu den Taliban pflegt. Da wird dann oft gesagt, ja, die wollen aber vor allem den Einfluss Indiens schwächen. Ist Afghanistan für Pakistan nur so ein Spielball in einem viel größeren Kampf? Die Taliban nur nützliche Idioten?
Ich würde es jetzt nicht unbedingt ein Spielball bezeichnen, weil es geht ihnen ja vor allem auch um territoriale Interessen. Also die Durand Line oder die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan, die Afghanistan ja nie offiziell als Grenze anerkannt hat, ist zum Beispiel ein ganz kontroverses Thema. Und diese Grenze wurde durch paschtunische Stammesgebiete damals gezogen, um als Art Pufferzone zu Indien zu dienen, für Britisch-Indien damals. Und dieses Problem, ja, also wirkt bis heute eigentlich nach. Das sind also zum Teil wirklich da noch neokoloniale Probleme, die immer noch auf die Situation zwischen Afghanistan und Pakistan Einfluss haben. Und Pakistan hat auf jeden Fall ein großes Interesse daran, dass es keine Ruhe oder keinen Frieden in Afghanistan gibt, weil sonst könnten sie sich ja mit diesen territorialen Problemen wieder auseinandersetzen.
Dann wäre da noch Russland. Auch denen scheint es um ein Bündnis zu gehen, genauer gesagt um ein bestehendes Sicherheitsbündnis namens CSTO, das in der Region für Stabilität sorgen soll. Russland dominiert dieses Bündnis und die haben schon vor dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan gesagt, warnenderweise, das sei überhastet, könnte zu einer Instabilität der Region führen. Sind die Russen in dieser Gemengelage gerade die einzigen Besonnenen?
Das Gefühl habe ich teilweise auch. Also sie haben ja auch jetzt vor kurzem gesagt, dass sie die Taliban-Regierung nicht anerkennen werden. Also sie hatten es tatsächlich auf Bedingungen geknüpft. Und da sie jetzt auch gesehen haben, dass diese Regierung, wie man es auch nennen mag, der Taliban nicht inklusiv ist, haben sie sich erstmal davon distanziert. Natürlich verfolgen sie trotzdem Interessen und sie haben trotzdem auch seit vielen Jahren schon die Taliban auch mitfinanziert und unterstützt. Also das soll man dann natürlich auch nicht vergessen.
Dann kommen wir mal zu uns. Was kann, was muss Europa tun und mit wem vor allem, um Afghanistan nicht sich selbst und der Vielzahl dieser Einflüsse von außen zu überlassen?
Also ich glaube schon, dass es wichtig ist für Deutschland, dass es in Afghanistan Stabilität gibt, weil das ist nicht ein Problem, was Deutschland einfach so ausblenden kann. Die Flüchtlingszahlen werden dann auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch hier wieder nach oben schellen. Und deshalb ist es auch für Deutschland wichtig, dass es so eine Art Stabilität in Afghanistan gibt. Also was ganz wichtig ist, an allererster Stelle muss die humanitäre Situation stehen, weil die ist katastrophal momentan in Afghanistan. Und da kann Deutschland auch ohne mit den Taliban als offiziellen Partner zusammenarbeiten, dort aushelfen, also ohne die Taliban quasi anzuerkennen. Da muss aber auch gleichzeitig natürlich ein Weg gefunden werden, dass man nicht mehr dieses korrupte System, was es in den letzten 20 Jahren gab, also selbst auch die NGOs und die UN, also das Geld ist ja leider nicht wirklich bei den Menschen angekommen. Und ich glaube, dass da wirklich ein neuer Weg gefahren werden muss und dass man eher mit den Afghanen und Afghaninnen selber zusammenarbeiten muss, damit das Geld auch wirklich an den richtigen Stellen ankommt. Erstens und zweitens muss Deutschland Druck auf die Taliban ausüben. Die Taliban haben ein großes Interesse gerade an Deutschland. Das haben sie auch immer wieder betont, dass sie zum Beispiel gerne Frau Merkel nach Afghanistan einladen würden. Und Deutschland sei ja auch ein langjähriger Partner. Deutschland und Afghanistan haben seit über 100 Jahren schon Beziehungen und haben diese lange gepflegt. Und ich glaube, dass Deutschland da eine sehr starke Rolle spielen kann. Und ich finde, es ist wichtig, dass Deutschland aufhört, sich an den USA zu orientieren und generell auch die EU. Also, dass man aufhört und sich davon abwendet, sich an den USA zu orientieren, sondern anfängt, wieder selbst auch Außenpolitik zu betreiben.
Als Sie eben beschrieben haben, dass Deutschland helfen kann, den Menschen direkt ohne die Taliban als offiziellen Partner zu verstehen, ist das wirklich realistisch? Also, wie kann man jetzt an den Taliban vorbei den Afghanen helfen?
Wie gesagt, gibt es Organisationen von AfghanInnen im Land, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und natürlich gibt es auch internationale Organisationen, die immer noch in Afghanistan arbeiten. Wenn man mit denen selbst und direkt zusammenarbeitet, dann kann man eher sicherstellen, dass das Geld ankommt. Und gleichzeitig muss man aber auch eine Kontrolle herstellen, dass das Geld auch wirklich bei den Menschen ankommt. Das ist zum Beispiel in den letzten Jahren nicht passiert. Also es gab keinerlei Kontrolle, auch nicht bei der korrupten afghanischen Regierung.
Und eine Kooperation mit den Taliban würden Sie aber ausschließen?
Ich würde sagen, es ist unrealistisch zu sagen, dass man gar nicht mit den Taliban arbeitet. Allerdings finde ich, dass Deutschland nicht die Taliban offiziell anerkennen sollte.
Das sagt die Journalistin Waslat Hazarat Nazimi. Sie ist unter anderem Leiterin der Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle. Vielen Dank. Und jetzt kommt der letzte Ausschnitt eines Konzerts des afghanischen Frauenorchesters Sora. Aktuell gibt es keine Konzerte von Sora, auch geübt wird nicht. Die beiden Dirigentinnen sind in den USA in Sicherheit, alle anderen Musikerinnen verstecken sich in Kabul.
Thank you.
sortiert, Bündnisfragen nach dem Afghanistan-Abzug. Darum geht es heute hier im Tag. Und wenn man etwas neu sortieren möchte, dann muss man sich erstmal einen Überblick dessen verschaffen, was da überhaupt vor einem liegt. Was hat sich da angehäuft? Vor diesem Haufen steht auch die deutsche Politik. Wie läuft es mit der Aufarbeitung dessen, was da in Afghanistan passiert ist? Mein Kollege Christoph Keppeler fasst zusammen, wo wir stehen beim Neusortieren.
Es ist nur wenige Wochen her. Ganz Deutschland war nach dem Sieg der Taliban in Afghanistan schockiert über das Versagen der deutschen Behörden dabei, Deutsche und Ortskräfte rechtzeitig aus dem Land herauszubringen.
Die Verzweiflung der Menschen am Flughafen in Kabul zerreißt einem das Herz. Und ihr Schicksal erschüttert das Selbstverständnis des Westens,
beklagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Es sollte Konsequenzen geben, wurde von allen Seiten gefordert. Von FDP-Chef Christian Lindner etwa.
Die aktuelle Situation in Afghanistan ist eine Katastrophe. Aber sie kommt nicht aus dem Nichts. Hunderte Menschen mehr hätten evakuiert werden können. Auch dieser Verantwortung muss die Regierung sich stellen.
Oder von Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Die, die daran beteiligt waren, sollten nie wieder Mitglieder einer Bundesregierung sein.
Und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich versprach:
Wir werden schonungslos die Geschehnisse aufklären und Konsequenzen für die Ausrichtung internationaler Einsätze und die Arbeit der Ressorts ziehen.
Aber dann beendeten Deutschland, die USA und andere die Evakuierungsflüge aus Kabul. Politik und Medien gingen wieder in den Normalmodus über. Keine Brennpunkte und Spezialsendungen mehr. Die Taliban an der Macht, sie sind Fakt. Jetzt muss die Realpolitik mit ihnen umgehen. So wie mit anderen Diktaturen und Autokratien. Der Eindruck ist, den Wahlkampf soll das Ganze möglichst nicht belasten. Union und SPD lehnten vergangene Woche den Antrag von Grünen, FDP und Linken ab, noch einmal über Afghanistan zu diskutieren. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, kündigte an, der 20-jährige Einsatz der Bundeswehr mit seinem schnellen Ende im August soll am 7. Oktober evaluiert werden, kurz nach der Bundestagswahl. Dann ist der alte Bundestag nicht mehr da und der neu gewählte noch nicht konstituiert. Dann, nach der Wahl, soll aufgearbeitet werden. FDP, Grüne und Linke wollen einen Untersuchungsausschuss. Die SPD bevorzugte bisher eher eine Enquete-Kommission. Aber auch Außenminister Heiko Maas ist nicht mehr gegen einen Untersuchungsausschuss.
Und deshalb finde ich es richtig, wenn der neue Bundestag in welcher Form auch immer sich mit diesen Fragen beschäftigt, alle Daten, die es dazu gibt, auch vorgelegt werden. Wenn der Bundestag das entscheidet, dann auch in einem Untersuchungsausschuss.
In einem solchen Ausschuss nach der Wahl müsste sich gerade Heiko Maas vielen kritischen Fragen stellen. Etwa danach, warum sein Ministerium Warnungen seiner Botschafterin in Washington und aus der Botschaft in Kabul nicht beachtet hatte, dass der Taliban-Vormarsch schneller Erfolg haben könnte als erwartet. Derweil legt nicht nur Maas lieber Geschäftigkeit da rein, worüber sich alle in der Politik einig sind. Humanitäre Hilfe für die Menschen in Afghanistan. Fast die Hälfte der 38 Millionen Einwohner ist auf Hilfslieferungen angewiesen. Es droht eine Hungersnot. Auf einer internationalen Geberkonferenz in Genf sagte Deutschland 600 Millionen Euro für Nothilfe zu. Die deutschen Behördenmühlen scheinen aber weiter langsam zu mahlen. Von 40.000 Menschen, die laut Auswärtigem Amt in Deutschland aufgenommen werden könnten, sind bisher nur sehr wenige in Deutschland angekommen. Die deutsche Botschaft in Kabul ist zurzeit verwaist. Dafür reiste vergangene Woche Außenminister Maas nach Tripolis, der libyschen Hauptstadt. Dort eröffnete er nach 7 Jahren wieder eine deutsche Botschaft, nachdem alle Diplomaten dort damals abgezogen worden waren. Am Ende kriegt die deutsche Politik alles wieder in den Griff. Vielleicht soll das die Botschaft sein. Ja, es ist ziemlich schief gegangen in Afghanistan. Es gibt vieles zu kritisieren, aber auch in Kabul wird irgendwann wieder die deutsche Botschaft öffnen.
Christoph Keppeler war das über die deutsche Aufarbeitung dessen, was in Afghanistan passiert ist. Aber während man zurückschaut und überlegt, was gut oder nicht ganz so gut gelaufen ist, schauen Europas SpitzenpolitikerInnen auch nach vorn. Vor allem, weil wir schon seit längerem wissen, dass unsere Freiheit auch am Hindukusch verteidigt wird und die USA nicht nur raus aus Afghanistan sind, sondern auch raus aus der Rolle der Weltpolizei. Das hat Präsident Biden jedenfalls klargestellt und auch Frau Hazrat Nazimi hat das gerade noch einmal festgestellt. Was macht das mit der Sicherheitspolitik und auch der Verteidigungspolitik Europas? Michael Schneider ist ARD-Korrespondent in Brüssel. Hallo, Herr Schneider.
Hallo.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat heute ihre Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten und als Folge der Ereignisse in Afghanistan den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion angekündigt. Das klingt ja irgendwie ganz schön groß. Ist es das?
Naja, das ist erstmal eine große Idee, könnte man sagen. Und diese Idee umfasst eben, dass die Mitgliedsländer der EU sich künftig enger zusammenschließen und ihre militärischen Fähigkeiten bündeln. Das ist eine Forderung, die es schon lange gibt, zum Beispiel aus Frankreich. Deswegen hat auch Ursula von der Leyen angekündigt, daran mit Präsident Emmanuel Macron gemeinsam zu arbeiten und einen Verteidigungsgipfel für kommendes Frühjahr angekündigt. Nicht ganz zufällig auch vor der französischen Präsidentschaftswahl. Aber diese Idee, die eigentlich auch eine ältere Idee ist, ist eben, dass Europa eigenständiger wird, ein geopolitisches Gewicht in der Welt jenseits der bereits bestehenden Bündnisse. Ursula von der Leyen hat das heute so zusammengefasst, es wird zukünftig auch Konflikte geben, wo die USA oder die NATO nicht eingreifen, sich das Europa aber überlegen müsse, denn es gehe da auch um Friedenssicherung und Nachbarschaftspolitik. Übrigens,
machen Sie ruhig weiter.
Ich wollte nur sagen, es gibt auch Kritik an diesen Plänen. Also die erste Reaktion, so, die wir jetzt auch aus dem deutschen Bundesverteidigungsministerium gehört haben, ist, das Ganze dürfe auf keinen Fall Konkurrenz oder Gegenentwurf zur NATO sein, sondern höchstens ein Fernziel für Europa. Aber Ursula von der Leyen hatte heute in Straßburg doch noch einmal Tempo in die Diskussion gebracht.
Mit der NATO bahnt sich da ja auch vielleicht was von EU-Seiten an, dazu gleich mehr. Aber nochmal zu dieser Verteidigungsunion, denn was man jetzt die vergangenen Wochen auch in der Nachlese zu dem, was in Afghanistan passiert ist, immer wieder lesen konnte, war die Forderung nach einer schnellen Eingreiftruppe. Das bräuchte Europa. Ist das jetzt durch diese Verteidigungsunion vom Tisch?
Nun, völlig vom Tisch ist es nicht, aber es ist auch ein Vorschlag, der mit viel Vorsicht genossen wird. Darüber haben sich die Verteidigungsminister der EU schon Anfang des Monats mal gebeugt und hatten dann mal umrissen, was das bedeutet, so eine Eingreiftruppe. Das wären ein paar tausend Soldatinnen und Soldaten, die zum Beispiel spontane Aufgaben übernehmen könnten, wie die Sicherung eines Flughafens. Ja, da gibt es einige Fürsprecher, aber andere haben auch daran erinnert, dass die EU längst Kampftruppen hat. Seit über 20 Jahren gibt es so etwas, nur eingesetzt wurden die bislang nie. Also statt jetzt über weitere Gruppen zu reden, sollte man sich vielleicht eher auf die Kooperation konzentrieren. Das war der Vorschlag. Ein Stichwort da, der strategische Kompass. Auch das ein Vorschlag der deutschen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Da geht es um Bestandaufnahme. Welche Fähigkeiten, welches Material hat Europa überhaupt in den einzelnen Ländern? Wer kann was besonders gut? Und auf dieser Grundlage könnte man zukünftig vielleicht Missionen besser gemeinsam planen.
Es scheint also in der Theorie irgendwie alles da zu sein, aber vielleicht mangelt es noch so ein bisschen an der Haltung. Ist es das, was Ursula von der Leyen sich vielleicht auch von dieser Verteidigungsunion erhofft, der kommenden?
Ja, also es geht ganz eindeutig um eine neue Haltung Europas gegenüber seiner geopolitischen Position, gegenüber Machtblöcken, die es gibt in einer Welt mit neuen Bedrohungen. Daran hat Ursula von der Leyen heute in Straßburg keinen Zweifel gelassen. Sie hat auch einige dieser Bedrohungen angesprochen, hybride Attacken zum Beispiel, Cyberkriegführung, sogar Krieg im Weltraum. Das sind durchaus ernste Themen, die Europa jetzt in den Blick nimmt und die Europa auch schon erlebt. Also sie hatte das Beispiel Belarus angesprochen, wo durch Menschen, durch Migrantendruck an den Außengrenzen erzeugt werden soll. Das hat sie klar verurteilt. Menschen seien keine Spielsteine. Aber das zeigt eben, welche Möglichkeiten Staaten teilweise auch nutzen. Und da geht es jetzt eben um die Selbstfindung der EU, auch die Positionierung zwischen verschiedenen Blöcken wie den USA, China und Russland.
Es wirkt so ein bisschen so, als würde diese Selbstfindung jetzt auf einmal passieren, als würde die EU erst durch den Afghanistan-Abzug in gewisser Weise wachgerüttelt werden. Ist das ein Thema, das der EU wirklich jetzt erst schwant, dass man sich sicherheitspolitisch nicht zu abhängig von den USA machen sollte?
Ja, es geben sich jetzt alle sehr überrascht, wie in ganz Europa, darüber, was da in Afghanistan passiert ist. Und da hieß es heute dann auch, man müsse jetzt aufarbeiten, wie dieser Einsatz so schnell so enden konnte. Aber wir müssen uns vor Augen führen, diese ganze Diskussion mit einem eigenständigeren Europa, einem geopolitischen Europa, die haben wir in den vergangenen Jahren schon einmal geführt, nämlich unter dem Eindruck des US-Präsidenten Trump. Damals wurde Europa bewusst, dass es möglicherweise auf sich alleine gestellt werden sein könnte. Und das ist ziemlich eingeschlafen, nachdem Joe Biden gewählt wurde. Da gab es hier in Brüssel erstmal die Hoffnung, naja, jetzt ist der amerikanische Partner wieder da. Dann hat man erlebt, wie Joe Biden eben in Afghanistan agiert hat und wie er dort eigentlich auch die Linie seines Vorgängers fortgesetzt hat, die Europäer nicht konsultiert hat. Also nach diesem Debakel ist die Debatte jetzt wieder da. Man hat, würde ich sagen, ein bisschen Zeit verloren mit falschen Hoffnungen, aber jetzt wird sie eben wieder vorangetrieben. Europa, das ist so die Einsicht, muss schon alleine auch zurechtkommen können.
Es bleibt nämlich die Frage nach den alten Partnern, den vielleicht neuen Partnern, apropos neue Partner und apropos NATO, die Sie bereits angesprochen haben. In der Rede von der Leyen heute hieß es auch, man arbeite zusammen mit Generalsekretär Jens Stoltenberg an einer neuen gemeinsamen Erklärung von EU und NATO. Sie hatten da schon ein bisschen was zu gesagt, aber was könnte das für ein neues Bündnis sein von diesen beiden Playern?
Nun, beide betonen natürlich, dass die NATO immer auch das transatlantische Bündnis bleibt und ist und die USA da natürlich drin sind. Aber man schaut jetzt nach neuen Möglichkeiten, zusammen zu kommunizieren. Im Dezember soll es da diese Erklärung geben. Das soll wahrscheinlich auch ein Schulterschluss werden. Denn wenn wir uns das anschauen, die NATO ist genau in der gleichen Situation wie Europa. Auch sie wurde ja überrascht vom Agieren der Amerikaner. Auch sie muss sich jetzt in diese Position reinversetzen, dass die USA nicht immer der verlässliche und große und wichtige Partner sind, nicht mehr die Weltpolizei spielen. Wollen. Also auch die NATO muss sich einstellen auf eine neue Situation, neue Bedrohungen. Das deckt sich an vielen Stellen mit dem, was Europa jetzt erlebt und wo sich Europa darauf einstellen muss. Also ja, so kann man wahrscheinlich dieses Signal verstehen, dass auch hier die Kooperation jetzt nochmal vertieft wird und man gemeinsam schaut, wie kann man künftig zusammenarbeiten.
Das sagt unser Brüssel-Korrespondent Michael Schneider. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Afghanistan lässt uns nicht los, auch weil vieles noch so ungeklärt ist. Wir haben heute viel über außerafghanische Kräfte gesprochen, welche Bündnisse wie neu geformt werden, um für so etwas wie Stabilität zu sorgen. Dabei ist das Wort Stabilität in Bezug auf die Taliban wahrscheinlich ohnehin ein Wunschgedanke. Immerhin berichtet die BBC momentan über einen handfesten Streit innerhalb der Taliban-Führung. Der stellvertretende Regierungschef und ein Mitglied seines Kabinetts sind offenbar aneinander geraten. Einer von ihnen wurde zwischenzeitlich vermisst und als getötet gemeldet. Das wurde inzwischen wieder dementiert und offenbar alles wegen den wirklich banalsten aller menschlichen Zwiste. Es ging unter anderem darum, wer die Lorbeeren für den Siegeszug der Taliban einheimsen darf. Diese und weitere Tagausgaben gibt's auch als Podcast in der ARD-Audiothek zum Beispiel oder auf hr2.de. Ich bin David Alf. Tschüss.